Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Daniela Schwarzer, Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP, und, das können wir gut gebrauchen heute, Europa-Expertin. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Kobinian.
So viel Bewegung wie an diesem großen Wahlsonntag in Europa gab es selten. Darüber kann man sich freuen, man kann aber auch besorgt sein. Für beides gäbe es gute Argumente. Was ist Ihr Tagesgefühl?
Eher ein positives, denn der große Schreck ist in der letzten Nacht ausgeblieben. Die Rechtspopulisten und insbesondere die Rechtsradikalen haben nicht so stark abgeschnitten, wie das manche befürchtet haben. Und deshalb können wir sagen, es wird ein arbeitsfähiges europäisches Parlament geben. Wie das genau aussieht, das können wir noch diskutieren.
Und zu welchen Ergebnissen dieses Parlament kommt, beispielsweise in der Kommissionsfrage, also wer der nächste Kommissionspräsident oder auch die nächste Präsidentin wird. All das werden wir besprechen in dieser Radiostunde in 30 Minuten Podcast und natürlich auch den Blick werfen auf die massiven Verschiebungen, die in Deutschland bei dieser Wahl zu beobachten sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Tag 1 nach der Europawahl. Wir machen uns auf die Suche nach den Erkenntnissen, die wir aus dieser Wahl in 28 Mitgliedstaaten ziehen können. Daniela Schwarzer ist an meiner Seite Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Schwarzer, ich probiere mich mal mit Überschriften, gerade wenn man auf das deutsche Ergebnis schaut, aber eben nicht nur auf das deutsche. Wäre das zum Beispiel eine, es rollt eine grüne Welle über Europa? So hat das der Präsident der französischen Grünen, Yannick Jadot, gestern gesagt.
Ja, sicherlich. Wenn man auf Deutschland schaut, auf Frankreich schaut, dann sieht man ein sehr starkes Abschneiden der Grünen. Das ist nicht in allen EU-Ländern so, aber was sich zeigt, ist, dass die Grünen eine so starke Kraft im Europäischen Parlament sind, dass sie relevant dafür werden, für die Frage, welche Koalition wird denn den zukünftigen europäischen Kommissionspräsidenten beispielsweise stützen. Und die Grünen haben auch, und das nicht nur in Deutschland, sehr, sehr stark natürlich das Thema Klimaschutz gepusht. Und es ist nicht auszuschließen, dass sie tatsächlich so präsent sein werden in der europäischen Diskussion, dass sie dieses Thema deutlich voranbringen können und damit dann auch auf die Debatte in den Nationalstaaten deutlich Rückwirkung haben werden.
Aber es ist in der Tat erstmal, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, im Prinzip ein Erfolg in der alten Kern-Westeuropäischen Union. Also Benelux-Länder, Frankreich, Deutschland, Sie haben es genannt, aber nicht wirklich darüber hinaus.
Nein, aber man könnte da vielleicht sagen, noch nicht. Denn diese Partei kann ja dann, wenn sie im Parlament sitzt, auch über ihre europäischen Parteistrukturen wirken. Sie kann helfen, die Parteien in den EU-Mitgliedstaaten gerade in Mittel- und Osteuropa aufzubauen. Und das ist dann vielleicht eine gute Basis, um in 5 Jahren noch stärker zu werden.
Jetzt könnte man eine andere große Überschrift wählen. Sie haben die gerade schon eingeschränkt. Ich versuche sie trotzdem nochmal. Durchmarsch der Populisten, also der Kräfte, die dieses Europa, diese EU weitgehend oder komplett in Frage stellen. Wir haben einen Sieg Marine Le Pens in Frankreich. Viktor Orban mit seiner Fidesz-Partei siegt ganz klar auch in Ungarn, in Polen. Die nationalkonservative Peace, sind das sozusagen Ergebnisse, die man insofern in den Schatten stellen kann, als dass es noch schlimmer hätte kommen können?
Hätte schlimmer kommen können. Und Sie haben Italien in Ihrer Liste nicht erwähnt. Auch dort eine rechtspopulistische Partei, die Lega mit 34%. Diese 4 Beispiele darf man überhaupt nicht vernachlässigen. Aber was befürchtet wurde vor den Wahltagen, war tatsächlich, dass die Fraktionen, also es sind ja auch noch gespaltene Parteien, dass die auf europäischer Ebene noch stärker aufwachsen könnten und dass so ein Parlament zustande kommen könnte, in dem das politische Zentrum, die gemäßigten Parteien, eben sehr deutlich geschwächt sind. Und was man eben sieht, ist ein leichter Zuwachs an den Rändern. In einigen Mitgliedstaaten sieht es dann tatsächlich erschreckend aus, wenn man sich die Zahlen anguckt. Aber vor allem eine politische Mitte, die sich umstrukturiert durch die stärker abschneidenden Grünen und die Verluste, die insbesondere die Sozialdemokraten, aber auch die Konservativen hinnehmen müssen.
Also jetzt könnte man einerseits sagen, Europa ist tief gespalten. Wenn ich Sie aber gerade richtig verstehe, ist Ihre Tendenz eher zu sagen, es ist diverser geworden, ist etwas aufgesplitteter.
Europa ist gespalten und nicht nur ist Europa zwischen den Staaten gespalten, sondern auch in den Gesellschaften ist eine deutliche Spaltung zu sehen. Wenn Sie sich anschauen, wo die Grünen gewonnen haben, dann sieht man insbesondere in den großen Städten, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere EU-Staaten und insbesondere bei der jüngeren Generation. Das heißt, wir haben geografische Splits, wir haben eine Trennung der Altersgruppen und das muss natürlich mit betrachtet werden. Aber insbesondere insgesamt kann man sagen, das Europäische Parlament, wie es jetzt dasteht, und das ist meiner Ansicht nach das wichtige Signal, was auch in den kommenden Tagen eine Rolle spielen wird, das muss sich neu zusammenraufen, aber es wird eine starke proeuropäische Koalition irgendwie haben, die es dann auch dem Parlament erlaubt, seine eigene Rolle im europäischen System zu halten und vielleicht sogar noch zu stärken. Und das war ja die große Sorge, dass bei dieser Europawahl erstens die Wahlbeteiligung vielleicht noch viel geringer ist als in den Vorjahren. Und da haben die Bürgerinnen und Bürger sehr deutlich gezeigt, dass sie sich für Europa interessieren.
Und zwar durch die Banken eigentlich fast allen Mitgliedstaaten.
In fast allen Mitgliedstaaten. Wenn wir uns das deutsche Beispiel angucken, da ist die Wahlbeteiligung auf ungefähr 61% gestiegen. Und was hier deutlich ist, Umfragen zeigen auch, dass die deutschen Wählerinnen und Wähler gesagt haben, wir wählen tatsächlich zu Europafragen und wir wählen nicht über deutsche Politik. Und damit ist letztendlich ein neuer Reifegrad an europäischer Demokratie entstanden, auch wenn noch viel geschehen muss. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ja, also Erstarken der Rechtspopulisten, Erstarken der antieuropäischen Parteien, aber insgesamt ein Ergebnis, mit dem man in Europa arbeiten kann und die Kräfte, die jetzt im Parlament vertreten sind und eine positive europäische Agenda haben, die werden vielleicht sogar neue Wege finden, wie sie die durchsetzen.
Europa hat gewählt. Das beschäftigt uns heute gleich weiter in vielen anderen Facetten. Dinge, die ich nicht so recht kapiere, die Wahlergebnisse in Italien, die Lega, eine Partei, bei der der Begriff rechtspopulistisch wahrscheinlich sogar zu harmlos ist, die ist mit Abstand die stärkste Partei in diesem europäischen Gründungsstaat. Daniela Schwarzer von der DGAP, von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, können Sie das erklären?
Ja, man kann das erklären. Also zum einen regiert die Lega ja in Italien schon eine Weile mit der Partei Cinque Stelle. Das ist auch eine populistische Partei, allerdings nicht so weit rechts außen wie die Lega. Und beide repräsentieren im Grunde unterschiedliche Teile des Landes. Italien hat einen sehr reichen Norden und einen sehr, sehr armen Süden. Und gerade in Süditalien ist das Gefühl, abgekoppelt zu sein von dem Wohlstand der Europäischen Union, letztendlich keine Chancen zu haben, sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist der Teil Italiens, der am meisten von der Migrationskrise betroffen ist. Da sind über die letzten Jahre sehr, sehr viele Bootsflüchtlinge angekommen. Und die Italiener haben sich über Jahre von den Europäern letztendlich alleingelassen gefühlt.
Wir haben heute Morgen mit der deutsch-kroatischen Schriftstellerin Jagoda Marinic gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur, die genau diesen Punkt angesprochen hat und versucht hat, mit Blick auf Italien, auch auf Frankreich, Erklärungsansätze zu versuchen. Und das richtet sich, der Finger richtet sich dann auch auf Deutschland. Wir hören sie gerade mal.
Der Rechtsruck in Europa, und das ist ja das Spannende, ist eben nicht nur das Problem Südosteuropas und auch nicht nur Nord-Süd-Gefälle, sondern sind die unterschiedlichsten Länder betroffen. Das heißt, wir haben in dieser EU-Wahl auch zu studieren, was in den letzten Jahren schiefgegangen ist. Ich meine, Griechenland steht vor Neuwahlen. Italien, Salvini hat nicht so hoch gewonnen, wie wir dachten, aber er hat hoch gewonnen. Das heißt, dass wir Italien damals im Stich gelassen haben, als die ersten Flüchtlinge in Lampedusa waren, das hat in Italien eine Bewegung ausgelöst, die sie bis jetzt nicht in den Griff bekommen. Wir haben Frankreich und Macron. Also Macron hat Le Pen zwar eingedämmt, sie ist nicht gewachsen, sie ist sogar etwas schwächer geworden, aber er konnte sie nicht besiegen. Da steht der Macron, der ständig Deutschland die Hand reicht und hat es eben nicht geschafft. Das heißt, Deutschland wird gerade mit diesem Ergebnis auch europaweit verstehen und lernen müssen, wie es eigentlich diese Führungsrolle, die man von Deutschland erwartet, auch ausfüllen kann in Europa.
So sagt es die Autorin Jagoda Marinic. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Deutschland ist schuld? Ich verkürze mal.
Deutschland ist nicht alleine schuld, aber Deutschland hat in der Tat die Wirkung von europäischen Politiken auf die Gesellschaften, insbesondere in Südeuropa, lange unterschätzt. Und dazu gehört das Thema Flüchtlingspolitik. Es gab ja das sogenannte Dublin-System als wirklich einziges Instrument in der europäischen Flüchtlingspolitik über Jahre. Danach hat man einfach geregelt, ja, also wenn ein Flüchtling in einem Land ankommt, dann gehört er erstmal dahin. Dann wird er da registriert, dann wird dort entschieden, ob er ein Recht hat zu bleiben oder nicht und das Land muss sich kümmern. Und je mehr Flüchtlinge in Südeuropa ankamen, desto klarer wurde, dass es hier ganz klar an europäischer Solidarität fehlt, dass die Länder überlastet sind. Und dann hat man ja begonnen, zum einen, also nach dieser großen großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 Quotensysteme in Europa einzuführen. Nicht erfolgreich, denn da haben sich die Mittel- und Osteuropäer gegengestellt. Und gleichzeitig im Bereich Grenzschutz europäisch zu handeln. Und erst langsam, aber sicher wurde anerkannt, dass die Flüchtlingsproblematik wirklich ein europäisches Problem ist und nicht ein Problem der Länder, wo die Flüchtlinge eben an Land gehen.
Also Grund für den Erfolg der Lega in Italien, wenn man unterm Strich sieht, Marine Le Pen und ihr Rassemblement National in Frankreich, wir haben die ost- und mitteleuropäischen Staaten genannt, da kommt auch eine nennenswerte Anzahl von Abgeordneten zusammen, auch unterstützt durch die deutsche AfD, die so lala im Bundesschnitt abgeschnitten hat. Wir werden später noch über die ostdeutschen Ergebnisse sprechen. Die werden sich versammeln im Europäischen Parlament und Jörg Meuthen, der Spitzenkandidat der AfD, hat schon mal skizziert, was er sich da vorstellt.
Naja, also die Parteien rechts der EVP haben europaweit gewonnen. Wir erleben im Grunde genommen in der EU überall einen Niedergang der ehemaligen Volksparteien. Das ist in Italien sehr weit abgeschlossen. In Frankreich ist es auch sehr weit. In Großbritannien erleben wir das. Bei uns erleben wir das auch. Die CDU und die SPD haben hier 19% verloren. Und das ist ja eine Kette von Niederlagen. Das heißt, die sind im Niedergang, wir steigen. Und wir müssen uns einfach unsere Mehrheiten suchen. Gehen Sie davon aus, dass wir auch im Bereich der EVP suchen werden. Da ist zum Beispiel Herr Orban mit der Fidesz, wo wir davon ausgehen, dass wir mit ihm sehr viele inhaltliche Übereinstimmungspunkte haben. Und er ist nicht der Einzige in der EVP, sodass wir dort durchaus die Möglichkeit haben, mit dieser sehr starken neuen Fraktion, mit der wir da hineingehen. Und auf diese Arbeit freue ich mich wirklich, Mehrheiten zu akquirieren, die bis jetzt nicht möglich waren.
Jörg Meuthen von der AfD, Mehrheiten akquirieren. Wir nehmen ja diese rechtspopulistische Bewegung vor allem als Kraft des Nein war, also die sich gegen etwas äußern. Man kann es aber natürlich auch mal andersrum sehen. Es gibt da ja auch ein gewisses Konzept dahinter, nämlich das Konzept zu sagen, die Europäische Union, so wie sie ist, lehnen wir ab, aber wir sind nicht gegen Europa, aber wir wollen ein Europa der Vaterländer. Daniela Schwarzer, haben Sie das Gefühl, dass daraus auch wirklich eine politische Kraft auch im Europäischen Parlament werden könnte, die relevant wird mit dieser Idee?
Es wird schwierig, die Rechtspopulisten unter einer gemeinsamen Idee zu einen. Sie alle kritisieren das bestehende System in der Europäischen Union und fast alle von ihnen haben sich von früheren Positionen verabschiedet, wo sie durchaus auch mal gefordert haben, ihr eigenes Land aus der EU rauszuziehen. Das ist ein ganz klarer Effekt von Brexit. Kaum einer der Rechtspopulisten fordert jetzt noch eine Auflösung des Euro, weil man einfach gesehen hat, wie viel Schaden das bringen kann, wenn man Europa untergräbt oder sogar Teile davon auflöst oder sich rauszieht. Und damit ist auch schon so ein bisschen diese Agenda der Enteuropäisierung und der Rückkehr zum Nationalstaat entzaubert. Denn wenn man Rechtspopulisten genau fragt, was sie denn wieder zurückbringen wollen auf die nationale Ebene, dann fehlt das oft an klaren Antworten. Ganz klar ist, und da hat die letzte Europäische Kommission schon dran gearbeitet, es geht darum, Europa nicht überzuregulieren, weniger Gesetze zu verabschieden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Da waren die letzten 5 Jahre schon deutlich klarer als die vorangehenden Jahrzehnte, wo sehr, sehr viel vergemeinschaftet wurde. Aber es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wenn sich die Rechtspopulisten aus Italien beispielsweise mit der AfD darüber unterhalten, wie denn der Euro in Zukunft gestaltet werden soll. Denn die Lega hat durchaus sehr großes Interesse, dass es Finanzströme nach Italien gibt und das lehnt nun die AfD ganz klar.
Spannende Frage und natürlich große spannende Frage, und da werden die Rechtspopulisten wahrscheinlich keine große oder keine entscheidende Rolle spielen. Die Machtfrage, wer kann bei diesem Ergebnis Kommissionspräsident werden in dieser europäischen Familie? Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Was heißt dieses Europawahlergebnis für die europäischen Top-Jobs? Das ist die Frage, die sich ab heute stellt. Da geht es erstmal um den EU-Kommissionspräsidenten. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der konservativen EVP, will es gerne werden. Er trifft sich heute Abend mit den Spitzen von Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten, um über ein mögliches Bündnis zu sprechen, damit er es werden kann. Aber er ist nicht der Einzige. Der Sozialdemokrat Frans Timmermans und die liberale Dänin Margrethe Vestager wollen auch gerne den Topjob.
Ob Manfred Weber, Frans Timmermans oder Margrethe Vestager. Alle drei müssen nach stabilen, parteiübergreifenden Mehrheiten im EU-Parlament suchen. Weber hat die besten Chancen, aber wenn keiner der drei eine stabile Mehrheit findet, dann könnten die Staats- und Regierungschefs einen eigenen Kandidaten vorstellen oder eine eigene Kandidatin. Denn offiziell ist das Modell des Spitzenkandidaten in den EU-Verträgen gar nicht vorgesehen. Doch die Staats- und Regierungschefs können nur jemanden vorschlagen, der große Sympathien im EU-Parlament genießt. Denn die neu gewählten EU-Parlamentarier haben das letzte Wort bei der Wahl des zukünftigen Kommissionspräsidenten oder der zukünftigen Kommissionspräsidentin.
Soweit der Stand aus unserem Studio in Brüssel von Ralf Siener. An meiner Seite weiterhin Daniela Schwarzer, Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Haben Sie einen persönlichen Favoriten oder eine Favoritin?
Ich würde sagen, Frau Vestager könnte den Job ganz gut machen. Wobei auch Herr Timmermans ein sehr, sehr erfahrener Europäer ist. Herr Weber hat meiner Ansicht nach Schwierigkeiten, Mehrheiten hinter sich zu kriegen. Ganz einfach, weil er zu lange gezögert hat mit Viktor Orban und der Fidesz-Partei, die illiberal und sehr ausländerfeindlich in Ungarn agiert hat. Die hat er sehr, sehr lange in seiner eigenen konservativen Parteienfamilie gelassen. Und ich glaube, das könnte ihm zu Schaden kommen.
Mhm. Fangen wir mal bei der Erstgenannten an, Margrethe Vestager. Die ist im Moment noch EU-Wettbewerbskommissarin, hat sich da einen ziemlich guten Ruf gemacht, ist aber von der Parteienfamilie her in der Familie, die nur auf Platz 3 ist, die Liberalen, die ALDE-Gruppe, unterstützt eben aus Frankreich jetzt durch die Bewegung von Emmanuel Macron. Wäre das demokratietheoretisch ein Problem?
Die Frage ist, ob sie es schafft, im Parlament eine Mehrheit zu kriegen. Und da kann etwas sehr Interessantes passieren, was in der Vergangenheit so noch nicht stattgefunden hat. Nämlich, dass die Kandidatenfrage sehr intensiv mit Politikinhalten verknüpft wird. Also, dass dieses Mal nicht nur geschaut wird, für welchen Kandidaten welcher Partei können wir denn mitstimmen in einer möglichen Koalition im Europäischen Parlament, sondern inwiefern nimmt die auch Ideen von uns auf und wie weit sehen wir unser Programm da auch repräsentiert. Und das ist die Haltung, die beispielsweise gestern Abend sehr deutlich die Grünen eingenommen haben, die gesagt haben, wir werden mit allen Kandidaten über Klimaschutzziele beispielsweise reden, über nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und wir sehen, wer sich dann so aufstellt, dass wir da so guten Mutes und guten Gewissens mitstimmen können. Und das wäre eine qualitativ neue Entwicklung und da müssten sich Herr Timmermans und Herr Weber natürlich auch der Diskussion mit Parteien, die nicht ihre eigene Familie sind, stellen.
Es gibt in der jetzigen Sitzverteilung in diesem Europäischen Parlament sogar fast eine Mehrheit jenseits der Union, um ein altes Willy Brandt-Wort zu zitieren, also jenseits der EVP, die allerdings sehr wackelig ist. Frage ist also, ob da wirklich so eine Koalition entstehen kann. Was aber interessant ist, dass ja zum ersten Mal in diesem Europäischen Parlament EVP, also die Konservativen und Christdemokraten und Sozialdemokraten, keine eigene Mehrheit haben, nicht mehr als die Hälfte der Sitze. Das wurde so lange als Menetekel projiziert, um Gottes Willen, das wird die europäische Demokratie ganz stark in Schwierigkeiten bringen. Jetzt habe ich den Eindruck, eigentlich beflügelt das doch die ganzen Debatten sehr.
So sehe ich das auch. Also es gab ja dieses Machtduopol der Europäischen Volkspartei und der Sozialisten und Demokraten, wie die Sozialdemokraten auf europäischer Ebene heißen. Und es war klar, wenn die beiden sich einig sind, dann gehen Gesetzesvorhaben durch, dann können Kandidaten auf wichtige Posten gehievt werden und so. Und jetzt in der neuen Parlamentszusammensetzung sieht das anders aus. Also beide zusammen haben keine Mehrheit mehr. Wenn wir nur drei Parteien nehmen, dann könnten die beiden zusammen mit den Liberalen oder auch mit den Grünen eine Mehrheit haben. Aber was durchaus sein kann, ist, dass es wechselnde Koalitionen gibt und viel stärker themenbezogene Politik gemacht wird und versucht wird, entlang der wichtigsten Themen, die in den nächsten 5 Jahren auf Europa zukommen, immer wieder neue Mehrheiten zu organisieren.
Sagen Sie denn, einer von den dreien muss es werden, also einer der von den Parteien vorher genannten Spitzenkandidaten, wobei ja bei Frau Vestager das ein Spitzenteam war, also da gab es ja in dem Sinne keine einzelne Kandidatin. Oder wäre es auch okay, wenn die Staats- und Regierungschefs sagen, das Ergebnis ist so unklar, diese Spitzenkandidaten-Idee ist so wackelig, dass wir im Zweifel einen vierten, einen fünften suchen, der besser passt?
Es ist bemerkenswert, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, sich schon morgen Abend zum Essen treffen, zu einem informellen Gipfelauftakt und dann diskutieren wollen, wie sie vorgehen. Sie müssen ja letztendlich dem Europäischen Parlament einen Vorschlag machen. Und wenn Sie in der ersten Runde keinen nehmen, der als Spitzenkandidat oder die zumindest im Team angetreten ist, dann wäre das eine ganz klare Absage an das Modell Spitzenkandidat. Und das wäre nach der zweiten Runde, denn vor 5 Jahren gab es das schon mal, wäre meiner Ansicht nach sehr, sehr schade. Denn Es geht hier nicht nur um Personen, sondern es geht um die Art, wie Wahlkampf geführt wurde. Die Parteienfamilien haben sich über die letzten Europawahlen immer stärker so organisiert, dass sie mit gemeinsamen Wahlprogrammen angetreten sind, dass sie eben eine Auswahl ihres eigenen Spitzenkandidaten oder des Teams europaweit dargestellt haben. Es gab transeuropäische Diskussionen zwischen den Spitzenkandidaten. Und das sind alles wichtige, wenn auch kleine Schritte in Richtung einer europäischen Öffentlichkeit. Und die braucht das
Parlament. Ja, aber immer natürlich noch das Manko, dass man diese drei Spitzenleute, über die wir gerade gesprochen haben, jeweils nur in ihrem Heimatland wählen konnte und in 27 Ländern nicht. Geschweige denn, dass zum Beispiel ein Manfred Weber oder auch ein Franz Timmermans, nehmen wir mal wichtige EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Italien, da irgendeine nennenswerte Basis haben. Die beiden Parteien, die jeweils dafür stehen, sind in großen EU-Ländern zum Teil marginal, überhaupt nicht mehr wichtig. Kann man diese Idee des Spitzenkandidaten dann noch aufrechterhalten?
Man kann sie meiner Ansicht nach weiterentwickeln. Und ein ganz wichtiger Punkt, den haben Sie implizit angesprochen, es gibt keine transeuropäischen Listen. Es gibt eine Partei, das ist La République en Marche von Macron, die versucht hat, ihre nationale französische Liste zu europäisieren, indem sie Europäer aufgenommen hat. Das war sozusagen ein Behelfsmittel, nachdem die Idee der transeuropäischen Liste vor dieser Wahl zunächst mal gescheitert ist.
Es gibt aber auch andere, nur ganz kurzes Detail, Varoufakis, der frühere griechische Finanzminister, der ja auch zum Beispiel in Deutschland angetreten ist, aber gut, unter ferner Liefen, muss man sagen, ja.
Ja, aber ich glaube, dass das einfach, wir müssen das in einem größeren zeitlichen Horizont sehen. Und das sind alles kleine Schritte in Richtung einer Europäisierung von politischer Öffentlichkeit. Es wird nie perfekt werden, das kann es nicht. Aber ich glaube, es sind einige Schritte möglich, um Europa zu demokratisieren. Und da braucht es keine großen institutionellen Reformen, sondern die politischen Akteure müssen sich stärker europäisch aufstellen. Sie müssen noch stärker, als das in dieser Wahl geschehen ist, den europäischen Dialog suchen. Und man muss ihnen auch die Infrastruktur geben. Und da gehören die transeuropäischen Listen dazu.
Daniela Schwarzer, danke. Bis hierhin galt der Blick vor allem der EU, aber dieser Wahltag war natürlich auch ein für Deutschland bemerkenswerter Tag. Dazu gleich mehr. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit der Politikwissenschaftlerin und Europaexpertin Daniela Schwarzer. Lassen Sie uns auf Deutschland schauen, auf dieses Ergebnis, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist. Zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio ist Nadine Lindner. Tja, wo fangen wir an? Bei diesem Wahnsinnserfolg der Grünen möglicherweise? Erstmals zweite Kraft vor der abgestraften SPD?
Naja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der gestern den ganzen Abend, finde ich, die Wahrnehmung bestimmt hat. Ich finde auch zu Recht 20,5%, das ist ein Trend, der sich jetzt auch verfestigt, was man schon gesehen hat, auch in den vorangegangenen zum Beispiel auch Landtagswahlen. Und jetzt sieht man, das ist eine Sache, die spielt sich nicht nur in Landtagswahlen, zum Beispiel in Bayern waren sie auch überraschend erfolgreich, auch in Hessen. Das sind nicht nur so Binnenstrukturen, so Binnentrends, die sich regional irgendwie runterbrechen lassen, sondern das ist eine bundesweite Geschichte und man war hier in Berlin durchaus zufrieden. Sven Giegold hat sich schon dazu geäußert, grüner Spitzenkandidat. Der hat von einem Sunday for Future gesprochen. Von Robert Habeck, das fand ich ganz interessant, kam hier heute am späteren Vormittag in Berlin auch so ein bisschen nachdenkliche Töne. Robert Habeck, Parteichef der Grünen, zusammen mit Annalena Baerbock, hat nochmal ein Gesprächsangebot an alle demokratischen Kräfte bzw. auch an alle Parteien rausgegeben. Man müsse jetzt miteinander auch im Dialog bleiben, weil was halt auffällt, ist, dass die Grünen natürlich sehr stark sind, aber auch nur in bestimmten Teilen des Landes, vor allem in Westdeutschland. Mhm. In Ostdeutschland sieht das ganz anders aus.
Ja, genau. Das war der erste Blick am Wahlabend, den wir alle hatten, die bundesweiten Balken, die da rauf und runter gingen. Aber dann kamen irgendwann die Zahlen aus den 5 ostdeutschen Ländern und heute haben wir es auch amtlich, die AfD in Sachsen und in Brandenburg, also in 2 Bundesländern, in denen gewählt wird. Erste Partei, insgesamt sehr stark. Das heißt, ein ganz klar gespaltenes Wahlergebnis in Deutschland.
Ja, und das ist auch ein Punkt, ich habe eben die Pressekonferenz der AfD hier im Haus der Bundespressekonferenz verfolgt und das ist ein Punkt, den Alexander Gauland, Co-Parteichef der AfD, auch angesprochen hat. Ja, es ist ein gespaltenes Land und ja, er sieht aber für seine Partei auch im Osten größere Möglichkeiten, vielleicht sogar dann auch mitzuregieren, zumindest deutlich zu machen, dass die AfD dort nicht in der Minderheitenposition ist. Und wenn man sich das anschaut, jetzt nach den Landesergebnissen aufgeschlüsselt, hat die AfD in Sachsen 25,3% bei der Europawahl. Und dahinter, ich finde doch auch deutlich, die CDU mit 23%, erst an zweiter Stelle und dann mit weitem Abstand die Linkspartei mit nur knapp 12%. Also das sind doch wirkliche Verschiebungen, die man hier sieht, die sich ja bei der Bundestagswahl 2017, wenn man sich zurückerinnert, schon angedeutet hatten. Auch damals lag die AfD vor der CDU im Land Sachsen bei den Ergebnissen. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, es könnte eventuell wieder eine Trendrückkehr geben, dass die CDU den ersten Platz behaupten kann. Aber nein, das konnte sie nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt auch die Wochen und Monate bis zu den Wahltagen am 1. September zumindest in Sachsen auch deutlich prägen. Wobei ich, letzte Bemerkung, noch nicht das Gefühl habe, dass die CDU in Sachsen da eine wirklich ausgefuchste oder irgendwie wirksame Strategie entwickeln konnte.
Man kann an dieser Stelle dazu sagen, Nadine Lindner, bevor Sie ins Hauptstadtstudio gewechselt sind, waren Sie unsere Landeskorrespondentin in Sachsen. Also haben da auch tiefe Einblicke gehabt, gerade in diese politischen Verschiebungen, die da stattgefunden haben, ausgehend von Pegida und Co. und so weiter. Wenn ich mir jetzt diesen Gesamtblick angucke, Daniela Schwarzer, auch nochmal an Sie gerichtet, diese Frage. 30 Jahre nach der politischen Wende in Deutschland, aber die ja auch eine gesamtpolitische Wende in Europa war, der Fall des Eisernen Vorhangs. Ist da dieses deutsche Bild im Prinzip ein kleines Bild für den europäischen Kontinent, dass wir feststellen, dieser wiedervereinigte Kontinent fällt stark auseinander?
Es gibt tatsächlich, wenn man sich Gesamteuropa anschaut, auch eine Ost-West-Spaltung, kann man schon fast sagen. Die mittel- und osteuropäischen Länder stehen beispielsweise Migration sehr viel kritischer gegenüber. Sie sind bereit, sich für rechtspopulistische Parteien auszusprechen, die teilweise auch die Werte, auf denen die Europäische Union basiert, in Frage zu stellen. Das Thema liberale Demokratie beispielsweise, die Unabhängigkeit von Gerichten sind in Polen und Ungarn Themen. Also das ist etwas, was bislang, aber da ist Italien dann jetzt und auch schon gleich die Ausnahme, ja, eher ein osteuropäisches.
Natürlich, ja.
Ja, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass es letztendlich den Treiber Migrationspolitik gibt. Und da hatten wir vorhin ja auch schon erwähnt, dass Italien da reinfällt in die Gruppe von Ländern, die einfach der europäischen Politik sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Und was man auch sieht, und da ist eine deutliche Parallele zu der Situation in Deutschland, wenn Sie Metropolen und strukturschwächere Gebiete vergleichen, dann sieht man da wirklich große Unterschiede im Wählerverhalten. Progressive Parteien, die Grünen und so weiter, die können in Metropolen so auch in deutschen Großstädten auf Platz 1 kommen in dieser Wahl und in anderen ländlicheren Regionen fast keine Punkte machen. Also da sieht man eine ganz große Spaltung auch innerhalb der Staaten.
Es ist eine Spaltung in der Hinsicht, es gibt auch eine andere Spaltung, wenn wir auf die deutschen Ergebnisse schauen, eine Spaltung der Generation. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen beiden gleich weitersprechen und auch über die Frage, ist das das Ende der Volksparteien, das wir hier erleben? Zu Gast heute Daniela Schwarzer, Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Weiter mit dem Gespräch auch Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Das deutsche Ergebnis ist ein Desaster für die SPD, die das Recht und Schlecht zu erklären versucht. Hören wir mal einen Erklärungsversuch der Spitzenkandidatin von Katharina Barley.
Das ist ja eine Situation, die wir quer durch Europa auch schon in den Mitgliedstaaten beobachtet haben, dass die Parteienstrukturen heterogener werden, also vielfältiger werden, dass neue Parteien sich bilden, links wie rechts. Das ist eine Entwicklung, die wir überall quer durch Europa beobachten. Das erreicht jetzt auch das Europäische Parlament. Das war auch abzusehen, dass das passieren würde. Deswegen ist es jetzt eben auch spannend, wenn es um das Amt des Kommissionspräsidenten geht, welche Allianzen sich dort tatsächlich bilden werden.
Sagt die SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley. Ich spitze das mal zu. Erleben wir gerade das Ende der klassischen Volksparteien insgesamt auf europäischer Ebene, Daniela Schwarzer?
Ja, es gibt eine sehr weitreichende Umstrukturierung der Parteienlandschaft. Das politische Zentrum strukturiert sich neu. Da waren traditionell in den Nachkriegsgesellschaften Westeuropas normalerweise zwei große Parteien, die sich das Feld aufgeteilt haben. Eine konservative, eine sozialdemokratische. Dann entstanden irgendwann die Grünen. In einigen Staaten gab es auch liberale Parteien schon länger. Und wenn wir uns jetzt die Situation angucken, dann ist es nicht mehr so, dass es zwei große Platzhirsche gibt, sondern in einigen Staaten kriegt die größte Partei gerade mal über 20%. Und das ist ein Trend, der sehr weit fortgeschritten ist. Und was wir eben auch gesehen haben bei dieser Wahl speziell, ist, dass die Grünen von einer sehr breiten gesellschaftlichen Bewegung getragen wurden, nämlich Fridays for Future, und da letztendlich mit ihrem Thema in einen Kampagnenschwung kam, der dann eben auch ganz stark die jüngere Generation angesprochen hat.
Ja, genau, jüngere Generation ist ein gutes Stichwort. Sie sagten breitere gesellschaftliche Bewegung, aber natürlich ganz stark getragen von Schülerinnen und Schülern, von jungen Leuten. Man sieht das, Nadine Lindner, ja auch an den Wahlergebnissen, an den Nachwahlbefragungen, wo man ja eine Altersstruktur erkennen kann, und die ist ganz eklatant diesmal auseinanderlaufend. Eine junge Generation, die ganz massiv die Grünen wählt, wo die Parteien der Großen Koalition, insbesondere auch die Union, ziemlich abgestraft ist. Ist das ein Großtrend oder gab es da vielleicht auch den einen oder anderen Sonderfaktor?
Ja, also ich glaube halt schon, dass es neben Fridays for Future natürlich noch zwei Sonderfaktoren mindestens gegeben hat. Das ist zum einen diese ganze Debatte um Artikel 13, wo es meiner Ansicht nach bei einem internetaffinen Publikum einen ziemlichen Vertrauensabriss gegeben hat zwischen SPD und CDU in der Debatte um diese Urheberrechtsreform, die sich auf europäischer Ebene abgespielt hat. Auch wenn dort vielleicht das ein oder andere Argument polemisch geführt wurde, es hat zu einer großen Mobilisierung, auch Politisierung nochmal geführt in eine bestimmte Richtung hin. Und man hat das jetzt in den letzten Tagen wirklich im Endspurt dieses Wahlkampfs noch am Umgang mit dem Video des YouTubers Rezo gesehen. Auch hier gab es, er hat ja das als Zerstörung der CDU bezeichnet, über 50 Minuten dort teils sachlich, teils aber auch polemisch argumentiert. Und das Schlimme war eigentlich, dass in beiden Fällen es kaum möglich war, weder bei der CDU noch der SPD eine irgendwie adäquate Auseinandersetzung mit diesem, weder mit dem Thema noch mit dem Medium zu finden. Und ähnlich ungeschickt, finde ich, hat sich auch die SPD in dieser ganzen Enteignungsdebatte geschlagen, die Kevin Kühnert, der Juso-Chef, losgetreten hatte. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist so eine Verharrung, dann auch so eine Sprachlosigkeit und auch eine Orientierungslosigkeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf die SPD schaut, was sich an so einem Tag wie heute durchaus lohnt, dann sieht man auch, dass in den Nachwahlbefragungen nochmal ganz deutlich wird, dass viele sagen, man weiß im Moment nicht mehr, wofür die SPD eigentlich steht. Und es lohnt, einen kurzen Moment innezuhalten und sich dann nochmal zu fragen, es sah ja nach der Bundestagswahl schon ganz finster aus und da hat sie immerhin über 20% bekommen. Dann wurde ein großer Erneuerungsprozess versprochen und man fragt sich dann halt auch, was ist denn eigentlich mit dem geworden?
aber möglicherweise, das wäre die Entlastung für die Sozialdemokraten, Daniela Schwarzer, Frage an Sie, auch mit Blick auf Gesamteuropa, ist es vielleicht einfach nicht die sozialdemokratische Zeit mit ihren Themen und mit ihren Aspekten? Vielleicht sind einfach andere jetzt vorne.
Das sagt die Empirie zumindest. Aber die Frage ist, haben die Sozialdemokraten noch eine Chance? Haben sie ihre programmatische Erneuerung zu lange verschlafen und hätten sie sich anders aufstellen können? Und die Art, wie in der SPD, aber auch in vielen anderen sozialdemokratischen Parteien genau diese Erneuerungsdiskussion seit längerer Zeit geführt wird und schwer zum Abschluss kommt, zeigt, wie schwierig das ist in einer Welt, in der letztendlich Globalisierung, Entgrenzung und viele andere Prozesse im Laufen sind. Das Thema technologischer Wandel kommt dazu. Die Zukunft der Arbeit, die Zukunft des Sozialstaats, vieles steht in Frage. Aber meiner Ansicht nach brauchen Demokratien Parteien, die traditionellen Wähler der Sozialdemokraten auffangen und sie mit einer konstruktiven Vision bei der Stange halten. Denn was sich eben bei den weitreichenden Stimmabgaben für die Rechtspopulisten auch gezeigt hat, ist, dass die Menschen in vielen europäischen Staaten von wirtschaftlichen und sozialen Ängsten getrieben sind. Und dann sind sie empfänglich für Identitätsdiskurse, dann sind sie empfänglich für Antimigrationsrhetorik und Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und so weiter. Und deshalb muss eigentlich genau diese Diskussion, wie kann man diese Bevölkerungsgruppen, die sich als Verlierer von Globalisierung und Europäisierung fühlen, wie kann man die wieder an Bord holen und welches Gesellschaftsmodell haben wir eigentlich vor Augen?
Daniela Schwarzer von der DGAP, vielen Dank für diese Analysen. Vielen Dank auch an Nadine Lindner in unser Hauptstadtstudio. Es war ein super Wahltag, gestern Bremen natürlich und viele Kommunalwahlen. Und die große Frage, was erklärt den Wahlerfolg der AfD in Ostdeutschland? Antworten hat der Länderreport gleich nach den Nachrichten. Ich sage Dankeschön, Daniela Schwarzer von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, für Ihre Analysen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Dankeschön, Herr Frenzel.